sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, diese Predigt ist bestimmt von zwei Dingen. Einmal davon, dass wir uns über Nachfolge heute Gedanken machen, und zum anderen schließen wir heute die Predigtreihe zu Texten aus dem Josua. Da ist uns heute ein ganz wunderbares Wort gegeben, nur ein einziger Vers aus der Bibel, der der Predigtext ist, und in Ehrfurcht gegenüber Gottes Wort wollen wir uns gegenüber diesem Predigtext erheben. Der Herr schenkt dir, er schenkt mir für diesen Sonntag, für die nächste Zeit folgendes Wort: Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Amen. Wir wollen beten. Himmlischer Vater, Jesus Christus, du Heiliger Geist, danke, dass du uns jetzt dieses Wort gibst. Dieses Wort, was wir brauchen, von dem wir leben. Dass du uns tröstest und korrigierst, aus dem wir alles zu nehmen haben, was wir brauchen. Wir wollen uns jetzt Gedanken machen, dieser Predigt, was es heißt, wenn Josua das sagt, dass er und sein Haus dir dienen wollen. Wir wollen dich bitten, dass du uns aus dieser Predigt Frucht schenkst für unser Leben. Ja, das kann nur dann gelingen, wenn du Segen schenkst durch deinen guten Heiligen Geist. Und darum wollen wir dich bitten für diese Predigt. Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes. Amen. Jetzt ist es endlich geschafft. Über 40 Jahre in der Wüste und der harten Zeit der Eroberung des verheißenen Landes hat das Volk nun endgültig und abschließend das verheißene Land eingenommen. Nun bricht eine neue Zeit an. Die Wanderung in der Wüste, Wachteln und Manna, mit den vielen Kämpfen, das ist nun zu Ende. Es wohnen in Zelten, jetzt gibt es feste Häuser. Jetzt kann man leben von den Früchten des Feldes und von den Weinbergen. Jetzt geht die neue Zeit los. Das Volk Israel. Das Volk Israel stellt sich die Frage, wie das immer ist bei den neuen Zeiten, wird es denn werden? Was wird diese neue Zeit bringen? Und in Israel entsteht die Frage, braucht denn unser Gott noch etwas, den wir in der Wüste hatten? Ja, der Wüste hat er sich als brauchbar erwiesen. Zurückliegenden Zeiten war es ja ganz gut. Mit Wachteln, mit dem Manna, mit der Lade, wenn sie gekämpft haben gegen die fremden Völker und Könige. Aber jetzt, in der neuen Zeit, versteht denn dieser alte Gott, dieser alte Glaube, etwas von Ackerbau und von Viehzucht, von Weinbergen? Ist es da nicht besser, sich mit den Vegetationsgottheiten der ehemals hier ansässigen Fremdvölker auseinanderzusetzen, mit den Balen und mit den Astaten? Hat dieser Gott uns noch etwas für die neue Zeit zu sagen? Das sind die Fragen, die jetzt in Israel brandaktuell sind. Und die sind immer wieder bei Menschen brandaktuell. Hat dieser alte Gott uns noch was zu sagen? Kann er noch helfen? Oder muss man sich anderen Größen suchen? Der Führer des Volkes, Josua, der treue Diener des Herrn, am Ende seines Lebens, schon alt, aber nicht schwach, weil er den Geist Gottes hat. Und er lässt alle nochmal antreten, das ganze Volk. Sicher lässt er sie alle antreten, die Oberen, die Unteren, alle, Mann und Maus, ganz Israel tritt an. Er hält eine bewegende Rede. Er erzählt davon, was gewesen ist. Gott Abraham herausgeführt hat aus Ur im Kaldäa, ihn bewahrt und behütet hat, was er getan hat mit Isaak, mit Josef, wie er bei ihnen war, wie er sich die Wüste geführt hat. Er erzählt all die großen Taten Gottes. Und dann kommt er zu Punkt. Jetzt sind wir hier, sagt er. Jetzt stehen wir vor der Wahl. Jetzt müssen wir uns entscheiden, jeder Einzelne, mit diesem Gott, der immer bei uns war, oder mit diesen Götzen dieses Landes. Und dann kommt dieses Wort, dieser Predigtext. Ich aber und mein Haus. zur Nachfolge. An diesem Josua, der da den letzten Auftritt vor dem Volk hat. Das Volk noch einmal einschwört auf die Nachfolge Gottes, auf die Nachfolge des Herrn. Wir können an Josua lernen, was es heißt, Nachfolger des lebendigen Gottes zu sein. Das ist ein Vielfaches, was wir an ihm erkennen und sehen dürfen. Erstens, Josua ist der Entscheider. Zweitens, Josua ist der Bekenner. Drittens, Josua ist der Wegweiser. Und viertens, Josua ist der Diener. Das Erste, Josua ist der Entscheider. Dieser Predigtvers ist eine Entscheidung. Er stellt sich stellvertretend vor das Volk und sagt, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich aber und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. Wir können hingehen und mit diesen Adeln das Taten machen. Wir ziehen das durch, indem wir gegangen sind und bleiben treu beim Herrn. Er trifft eine Entscheidung und er legt dem Volk die Entscheidung zu. An diesem Punkt sind sie dann auch so, dass sie sich entscheiden für den Herrn. Ja, dann schreien sie alle, wir wollen auch dem Herrn dienen. Als sie diese Entscheidung treffen, heißt es noch einige Verse später, solange Josua lebt, bleiben wir bei und werden gesegnet. Josua ist ein Entscheider. Entscheidet sich glasklar für den Herrn. Übrigens nicht nur hier, immer und immer wieder. Wir haben das ja gehört in den zurückliegenden Sonntagen, wenn er das Volk gemurrt hatte. Die wollten nicht mal zurück. Immer wieder hat er sich für den Herrn entschieden. Nur er und Kaleb durften ja von Ägypten bis nach, das in das verheißene Land, nach Israel kommen. Er trifft die Entscheidung für den Herrn. Und auch Israel trifft an dieser Stelle hier die Entscheidung für den Herrn. Das muss man immer wieder machen, immer wieder die Entscheidung für Gott treffen. Wenn wir in unserem Leben immer wieder Dinge zu entscheiden. Und damit auch kannst du dich entscheiden, wenn du in der Eisdiele sitzt, was willst du denn haben? Schokolade, Vanille, Stracciatella, weiß der Kuckuck. Du kannst dich am Abend entscheiden, welchen Fernsehprogramm du anschaltest. Das sind so die unwichtigen Entscheidungen. Das sind wichtigere Entscheidungen. Du kannst entscheiden, wo du im Sommer oder im Herbst in Urlaub hinfährst. An Kanaria, Ostsee oder in Harz. Du darfst dich entscheiden, welchen Namen deine Kinder kriegen. Du darfst natürlich entscheiden, welche Frau, welchen Mann du heiratest. Du darfst dich entscheiden, welchen Beruf du erlangst. Du darfst entscheiden, ob du ein vierstöckiges, zweistöckiges, einstöckiges Haus baust. Du darfst über so viel entscheiden. Es gibt wichtige, ganz wichtige, unwichtige Entscheidungen. Aber die wichtigste Entscheidung deines Lebens, das ist die, wem folgst du als Gott und Herr deines Lebens nach? Wem folgst du nach? Wer ist dein Gott? Wir haben ein Negativbeispiel gehört in der Lesung vor der Predigt, Matthäus 19. Da hat sich einer entschieden, wenn auch schweren Herzens. Er fand ja diesen Jesus gut. Er findet auch und fand dieses religiöse Konzept gut. Aber sein Geld aufgeben, das konnte und wollte er nicht. Entscheidung gefallen, wenn auch schweren Herzens, aber gegen diesen Gott. Glaube. Glaube ist zuallererst immer wieder eine Entscheidung. Als erstes hat sich Gott für uns entschieden. Er hat sich für mich entschieden und für dich entschieden. Und er legte das Angebot hin, so wie Josua im Volk Israel. Zwingt niemanden. Dieser Gott ist ein Gott, der uns lieb hat. Und die Liebe zwingt nicht. Aber er ruft uns zur klaren Entscheidung. Er fragt uns, mit wem willst du leben? Wem willst du nachfolgen? Wer ist der Herr deines Lebens? Ruf dich zur Entscheidung. Und Glaube ist kein Gefühl, sondern Glaube ist für uns zuallererst eine Entscheidung. Ja, ich nehme dieses Angebot in Jesus Christus an, oder nein, ich nehme es ab. Ich kann niemanden ins Reich Gottes reinprügeln. Ich würde es tun, wenn es ginge, aber es funktioniert nicht. Gott prügelt auch niemanden rein. Aber was ich zu tun habe als Pastor und als gläubiger Christ, Menschen klar vor die Entscheidung zu stellen, so wie Josua hier. Du musst dich entscheiden, wem du dienen und nachfolgen willst. Wer ist der Herr deines Lebens? Da frage ich dir heute Morgen unter uns zu nennen, welche hier sind, die Jesus Christus noch nicht als Herr ihres Lebens angenommen haben. Was hindert dich? Was sind deine Götter und Götzen, die du runterdrücken musst, damit der Herr an der ersten Stelle ist? Jesus ruft dich heute neu. Er will, dass du und dein Haus, dass du ihm nachfolgst, dass du ihm dienst. Er ruft dich dazu auf, sich für ihn zu entscheiden, weil wenn du dich für ihn entscheidest, kriegst du ewiges Leben. Hast du alles, was du brauchst, haben wir dir schon gehört. Aber wenn du dich nicht für ihn entscheidest, dass du eines Tages am Thron alleine dastehst. Aber Jesus ruft nicht nur diejenigen heute Morgen zur Entscheidung, die ihm noch nicht gehören, sondern auch wie uns, die wir zu ihm gehören. Und das heißt, neu entscheiden, so wie das Volk Israel. Die sind auch immer wieder gerufen worden, Josua 6 durchzudrehen. Doch immer wieder neu muss die Entscheidung festgemacht werden. Das ist nicht nur einmalige Absicht nach dem Motto, bei meiner Konfirmation mit 14 habe ich es mir da gemacht. Naja, da habe ich es ja und kann ich es einschließen. Nein, die Entscheidung für Jesus muss immer wieder neu bekräftigt werden. Gott ruft dich heute Morgen auf, diese Entscheidung neu für dein Leben zu bekräftigen. Du darfst dich darüber freuen, wenn du das hörst und merkst, jawohl, das will ich, das muss ich tun. Der Herr wird dich segnen, wenn du dich für ihn entscheidest. So wie das Volk Israel gesegnet wurde, solange sie bei der Entscheidung für Jesus geblieben sind. Josua, wir entscheiden, an ihm können wir Nachfolger Jesu Christi lernen. Wir haben uns immer wieder neu zu entscheiden für unseren Herrn. Das Zweite. Josua, der Bekenner. Josua legt hier ein Bekenntnis ab. Er macht das nicht in aller Stille. Er verheimlicht nicht das, was in der Zukunft sein soll, an dem er glaubt. Nein, er sagt es in aller Öffentlichkeit. Er bekennt sich dazu. Und das ist auch so, wenn ich mich für etwas entschieden habe, das war der erste Punkt, wenn ich die Entscheidung getroffen habe, dann bin ich auch entschieden dafür. Wenn ich mir als junger Mann entscheide, die Frau zu heiraten, dann werde ich die natürlich auch allen zeigen und dann werde ich mich dazu bekennen, dass das meine Ehefrau ist. Was wäre das denn für eine Beziehung, wenn ich mich entscheide für eine Frau und ich verheimliche die überall, zeige die nicht und schäme mich so dafür? Das passt nicht zusammen. Wenn ich für Jesus entschieden habe und ich dem Herrn dienen will, dann werde ich auch immer wieder nach vorne gehen und bekennen. Das geht gar nicht anders. Klar beim Herrn ist, er kann mich anders als den Herrn kennen. Ich möchte eine Geschichte erzählen von einem großen Bekenner. Josua ist ein ganz großer Bekenner. Auf einem anderen Bekenner der Kirchengeschichte, das ist der Bischof Polycarp gewesen. Er lebte 70 bis 150 nach Christus. Er war fast 90 Jahre alt, als er verhaftet wurde in Smyrna, das ist in der Türkei, heißt heute Izmir diese Stadt. Er wurde verhaftet, weil damals eine große Christenverfolgung angesagt worden war. Mag noch der Kaiser das befohlen, er war verhaftet worden. Und der Prokonsul dort in dieser Stadt, also der römische Machthaber, der Intans, der so ein bisschen leid, dieser alte Mann, der Polycarp. Und er machte dem Angebot: Du wirst nicht vor die Löwen geworfen. Wir hatten da in Smyrna schon eine Arena, nicht mit Löwen, da haben wir schon eine ganze Menge Christen hingeschmissen, die wurden schon alle gefressen von den Löwen. Er hat ihm gesagt, wenn du jetzt noch leugnest, wenn du Jesus Christus abschwörst, kannst du frei laufen, bis ein alter Mann ist, dann ist das schlimm. Und dann ist Polycarp hingegangen und da hat er eine Stunde christlichen Unterricht mit diesem Prokonsul gemacht. Er hat ihm erklärt, was Jesus Christus für ihn getan hat. Er sagt, ich kann ihn doch nicht verleugnen, der mich selig macht. Das geht überhaupt gar nicht. Dann befiehlt der Prokonsul, ihn vor den Löwen zu schmeißen. Aber weil schon so viele Christen verfüttert worden waren, haben die Löwen gar keinen Hunger mehr. Es ist dann so, die Löwen sitzen einfach da rum, in der Arena passiert nichts. Aber der Prokonsul ist so richtig böse, nicht weil er ihm die Stirn geboten hat, weil er zu Jesus bekannt hat, und dann befiehlt er, den zu verbrennen. Dann befiehlt er, ihn zu fesseln, nicht weil er Angst hat, er würde sich wegweisen und sagt, der Polycarp, ihr braucht mich zu fesseln. Ich gehe dahin, das ist mein Bekenntnis. Er stellt sich ohne Fesseln auf den Scheiterhaufen und unter Lobliedern singend, stirbt er als Martyrer. Damit bekennt er den Herrn. Und jetzt werden einige wieder sagen, der Latze mit seinen drastischen Beispielen, was verlangt er mir denn da ab? Nicht, dass ich da auf den Scheiter aufgehen soll, was sind das denn für Messlatten? Jetzt habe ich nicht gesagt, dass du das tun sollst. Aber ich sage dir für dein Umfeld, dass du Jesus bekennen sollst. Und ich will dir und auch mir deutlich machen, was die Väter im Glauben zum Teil für Opfer gebracht haben, um den Herrn zu bekennen. Was sein Segen drauf liegt. Ich weiß nicht, ob ihr heute Morgen schon Losung und Lehrtext gelesen habt. Lehrtext Matthäus 10, da steht Vers 32, Jesus Christus spricht, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Das ist der Lehrtext, geht noch ein Vers weiter, den haben die nicht bei, die sind bei den Losungstexten, bei den Herren auch so ein bisschen weich geworden, in denen lieber nur so die verheißenen Worte. Der nächste Vers heißt dann, wer mich aber sogar verleugnet vor den Menschen, den will auch ich verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Wisst ihr, ich stelle das immer wieder fest, hier auch in unserer Gemeinde, aber auch in der Gemeinde, wo ich herkomme, immer wieder, auch manchmal bei mir selber, dass wir so eine irrationale Angst haben, den Herrn zu bekennen vor Menschen. So in unserem Freundeskreis, wenn man abends beim Grillen zusammensitzt. Oder an der Arbeitsstelle, nicht? Wenn dann irgendwie die falschen Witzchen erzählt werden oder sonst irgendwas, nicht? Und wir sind dann immer so im Rückwärtsgang. Da ist so wenig Bekennermut. Problem ist, wenn wir, so sagt Jesus, ihn nicht bekennen, dann bekennt er uns auch nicht vor seinem himmlischen Vater. Das sage ich jetzt nicht mit großem Finger, das sage ich als das, was in der Bibel steht. Aber er verheißt uns auch, dass er uns bekennt vor dem Vater, wenn wir da treu sind. Und dann frage ich mich mal allen Ernstes, was haben wir denn zu verlieren, wenn wir den Allmächtigen bekennen? Vor irgendwelchen Kirchenbrüdern, vor irgendwelchen Nachbarn oder vor den Enkeln oder was weiß ich auch immer. Was haben wir denn bitte schön zu verlieren? Nichts. Was haben wir zu gewinnen? Alles. Bekennen. Gott bekennen, so habe ich das eben gesagt. Auch mit Augenbekenntnis gibt als erstes Gott die Ehre. Wenn ich Gott nicht bekenne, dann versage ich ihm die Ehre. Das Zweite, was ich gesagt habe, wenn ich Gott bekenne, dann stärkt mich das im Glauben. Glaubt mir, wenn ihr nicht bekennt, dann werdet ihr im Glauben nicht gestärkt. Wenn ihr erst einmal den Rückwärtsgang eingelegt habt und Jesus nicht verleugnet, aber nur so halb totgeschrieben, so ein bisschen weggehört habt, das nimmt der Widersacher und macht euren Glauben kaputt. Wir sind aufgerufen zu bekennen. Ich habe einen guten Freund, Christ, immer schön und verschickt nach Hause. Irgendwann sind die Eltern zum gekommen und die Frau gesagt, du, weil es erfolgreicher Mensch ist mit Versicherung und sowas alles. Vielleicht stößt ihr einigen damit vor den Kopf. Also überlege ich, was mache ich denn? Fisch abgekratzt. Könnt ihr irgendwo schlecht ankommen, dass ich mich zu Jesus bekenne? Aber wenn wir mal drüber nachdenken, kann vielleicht schlecht beim Allmächtigen ankommen, wenn ich mich nicht für ihn bekenne. Das habe ich neu für mein Leben aus dieser Geschichte nochmal neu gehört, aus diesem Wort. Also ich will mutiger werden, noch mutiger, immer klar bekennen, ob das allen in der Gemeinde passt, ob das mein Eltern, ob das mein Nachbar passt, interessiert mich nicht. Für mein Leben ist nur entscheidend, dass es dem Herrn passt. Ich will treuer bekennen, weil das zur Nachfolge dazugehört. Wenn ich für Jesus mich entschieden habe, dann gehört auch das klare Bekenntnis für diesen Jesus dazu. Und du bist auch aufgerufen, neu den Herrn zu bekennen. Und ich weiß, dass er dir in der nächsten Woche, im nächsten Monat, er wird dir Situationen geben, wo du gefordert bist, in deiner Nachfolge, in der Schule, am Arbeitsplatz, in der Familie, wo auch immer. Ich kenne die Situation nicht. Ich darf dir das als Wort Gottes mitgeben. Steh treu zu ihm. Folge ihm nach und bekenne ihn, wie Josua es getan hat. Ein drittes, Josua, der Wegweiser. Dieses 24. Kapitel aus dem Hebräischen ist, das ist das Ende des Josua-Buches. Ich sagte das eben schon einige Verse, weil es heißt dann, Israel diente dem Herrn, solange Josua lebte, solange die Ehen hatten, und er sich klar hingestellt und hat ihnen ganz klar gesagt, wo es lang geht, dass es gut gelaufen. Die hatten klare, deutliche Regelung. Wir wissen das aus der späteren Geschichte Israels, wenn dann die Könige da waren, die dann so gewackelt haben und nicht, die sich dann orientiert hatten an den Baalen und das taten, den Fremdgöttern nicht, wird es mit dem Volk immer wieder schwierig. Das Volk brauchte klare Wegweisung. Menschen, die sich hingestellt haben und den Weg ganz klar gezeigt haben, der von Gott auszugehen ist. Keine Vorbilder, Vorbild ist nur einer, das ist Jesus Christus, aber Orientierungsgeber, Wegweiser. Und das braucht nicht nur das Volk Israel, das braucht die Gemeinde, das braucht dein Umfeld, in dem du lebst. Das sind Menschen, die laufen in der Dunkelheit umher. Die kennen Jesus Christus, das Licht der Welt nicht. Und wer soll es ihnen denn bringen in dieser Welt? Als du, wenn du vielleicht der einzige Christ, der einzige Christin bist. Wir sind aufgerufen, Wegweiser zu Jesus Christus zu sein. Orientierungshilfen zu geben in der Zeit, in der wir sind. Wir sollen ja nicht hingehen und Jesus Christus bekennen und von ihm reden, weil Gott uns das so abverlangt, so als eine Aufgabe macht, den Haken wieder wie so ein TÜV-Gutachter, so nach dem Motto, ja, ja, ja. Nein, er macht das, weil er sein Rettungswerk weitergetragen haben möchte. Wenn wir nicht von Jesus sprechen, wenn wir ihn nicht bekennen, dann können andere nicht von diesem Jesus erfahren. Dann bleiben Wegweiser zu Josua sein, zu Gott sein, wie Josua Wegweiser gewesen ist zu Gott. Und das müssen wir natürlich mit unseren Worten, aber auch mit unseren Werken. Das ist ein hoher Anspruch. Das ist ganz wichtig. Ich sage da mal ein kritisches Beispiel über mich. Ich habe eben so ein bisschen meinen Freund so ein bisschen ins Gesäng gestellt und gesagt, ah, er hat den Fisch abgekratzt. Letzte Woche war ich mit meinem Auto in der Predigtvorbereitung drin. Ich denke, das ist also mittig, gerade so ein Predigt schwanger. Ich die Stadt nach Bremen rein. Ich war ein bisschen mit der Zeit knapp. War natürlich wieder Stau. Und fahre so und drängel mich dann rein. Und wenn der eine lässt mich nicht rein und ich gehob und jemand mit dem Finger gedroht und so. Und dann hat er mich so reingestellt. Und ich stehe dann davor und denke, ach du Wein, was wird der wohl denken, wenn der mein Fisch hinten rauszieht? Wegweiser zu Jesus Christus, der ich bin. Vollkommen versagt. Da ist mir das, was ich gerade gedacht hatte, was ich in der Predigt vorbereitet hatte. Und ich war genau an dem Punkt, da habe ich gedacht, da liegst du wieder voll daneben. Du bist ja ganz schnell mit der großen Klappe lassen, nicht? Im Bekennen, das ist nicht dein Problem, aber die Taten sprechen zu lassen. Ich sage das hier vor der Gemeinde, da habe ich manchmal meine Probleme, weil ich manchmal lieblos und krank bin. Aber wir sind aufgerufen, Wegweiser zu sein, zu Jesus Christus, mit unserem Leben, mit der Ganzheitlichkeit, mit den Worten und mit den Werken. Ich möchte euch da eine kleine Geschichte erzählen aus dem Süddeutschen von jemandem, der da vorbildlich gewesen ist. Auch immer ein Mensch, der viel Fehler gemacht hat, aber dem immer wieder vieles gelungen ist. Das ist der alte Käsebohrer gewesen. Ich weiß nicht, kennt vielleicht die einen oder anderen, die Busse halt, die da ausgestattet sind. Das ist ein ganz großes Unternehmen. Käsebohrer, Riesenfirma, mehrere tausend Beschäftigte. Und da wird erzählt von einer Begebenheit, da war eine große Betriebsversammlung am Nachmittag angesagt, gesetzt. Und zum Mittagessen in der Kantine war dieser Käsebohrer auch da. Da kommt er runter, geht in die Kantine, kommt aus einer Sitzung und stellt sich mit seinem Mitarbeiter in der allerletzten Reihe an, nicht wo es alle warten am Tablett. Steht er so 10 Minuten, bis er dran ist. Er, dem die Firma gehört. Jeder sagt, man würde nicht, wir hatten schon gebeten, Sie können doch erkennen, warum könnte nicht nach dem vor nicht. Nein, ganz brav in der Reihe. Und dann kommt der bis zur Kasse. Nochmal, der Laden gehört ihm. Und da hat er das Essensmärchen vergessen. In seinem Büro. Kann man auch sagen, ich gehe doch für laut, ich was heißt für laut, ist das meines. Nein. Lässt er das Tablett stehen, geht wieder nach oben ins Büro, holt sein Essensmärchen und stellt sich wieder hinten an. Beispielgebend. Und dann hat er bei der Betriebsversammlung über Jesus Christus geredet und seinen Glauben gezeugt. Was meint er, wie das angekommen wäre, wenn er so, ich mach mal hier den dicken Chef nicht, bin ich ja auch, ne? Direkt vorne angestellt und geht auch so durch. Wegweiser für Jesus sein. Das muss ein Pastor, wenn er auf der Kanzel steht. Das darf aber auch die alte Dame im Altersheim mit 89 Jahren, eine Miteinwohnerin im Altenheim sein. Das kann der Schüler am Schulhof sein, vielleicht mal ganz kleine Dinge unseres Lebens. Wenn wir den Herrn bekennen mit unserem Mund, dann wollen wir auch in unseren Tag, mit unserem Leben Zeugnis für den Herrn sein, so wie Josef das gewesen ist, der immer in Wort und Tat Wegweiser für unseren Herrn war. So, Wegweiser für Jesu. Und dann viertes und letztes, was wir über unsere Nachfolge, für Jesus am Nachfolger Josua lernen können, Josua der Diener. Josua ist wirklich ein treuer Diener des Herrn gewesen, nie abgewichen. Das sagt die Bibel ausdrücklich, weil das so war, darf er ganz gelobt und glatt kommen. Immer wieder gedient, ohne abzufallen. Das hat er immer wieder getan. Er hat andere auch immer wieder zum Dienst für den Gott, für den Herrn, den er dient, aufgerufen. Wir sind auch alle aufgerufen, wie das Volk Israel, Gott zu dienen. Wir sind aufgerufen, Gott zu dienen. 1. Korinther 4 gibt es ein Wort von Paulus, da heißt es, dafür halte uns jedermann für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu gefunden werden. Wir sollen Diener sein. Wenn wir Diener am Leib Christi sind, wenn wir also dieses Glaubensbekenntnis, was wir vorhin gesprochen haben, vor der Predigt, wenn wir das wirklich glauben, sind wir Glieder am Leib Christi, dann gehören wir zum allmächtigen Gott. Und dann haben wir als Glieder eine Funktion. Dann haben wir eine Dienstaufgabe, die ist ganz unterschiedlich. Meine ist eine andere als eure. Niemand hat dieselben Sachen, so wie mein Finger eine andere Aufgabe hat, wie mein Ohr, wie mein Auge, wie mein Haare. Wir haben eine Aufgabe, aber jeder hat eine Aufgabe, jeder wird gebraucht, damit dieser Leib Christi, diese Gemeinde Jesu Christi, diese für uns unsichtbare Gemeinde funktionieren kann. Wir sind berufen, den Dienst
Gottesdienst ist. Er hörte, dann mach dich auf, such das, frag den Herrn, frag der Gemeinde nach. So viele Dinge hier in Martini zu tun. Wir haben so viele Dienste, die unbearbeitet werden. Du kannst nicht Mitarbeiter Christi sein, ohne Dienst zu tun. Ein nicht dienender Christ, das ist ein Widerspruch in sich selber. Das ist wie ein Olympiasieger bei 100 Meter Freistil, der nicht schwimmen kann. Das geht nicht. Ein nicht dienender Christ ist ein Widerspruch in sich selber. In Amerika gibt es Gemeinden, die gehen durch die Gemeinden und fragen die Leute, was ist denn dein Dienst? Und die fangen an, Leute auszuschließen, die keinen Dienst tun, weil die sagen, da gehören die nicht dazu. Das ist eine Lebensäußerung, wie ein Baum, der Früchte bringt. Wenn ein Baum keine Früchte bringt, dann ist irgendwas nicht in Ordnung, dann wird er abgehauen. Du musst sagen, was kann ich denn tun? Wobei, wenn der Latzel mal wüsste, wie wenig Geld ich habe und dass ich nicht reden kann, und egal was, aber ich teste den wichtigsten Dienst in der Gemeinde, das ist das Gebet. Das kann jeder. Der wichtigste Dienst im Reich Gottes ist das Gebet. Gebet unterstützt nicht die Arbeit im Reich Gottes, Gebet ist die Arbeit des Reiches Gottes. Kannst schon mal anfangen zu beten, wenn du sonst noch keinen Dienst hast. Den dürfen wir sowieso alle tun, die Gebet sind. Aber es gibt viele Dinge, da bin ich mir ganz sicher, für jeden finden wir auch einen Dienst hier oder in einer anderen Gemeinde. Geht ja nicht um St. Martini, es geht um das Reich Gottes. Gott hat einen Masterplan mit deinem Leben, dich geschaffen, so bist du, wie du bist, mit all deinen Fähigkeiten, damit du ihm dienst, so wie Josua und ich aber auch mein Haus vor dem Herrn dienen. Mit all unseren Schwächen, aber auch mit all unseren Gaben und all unseren Kräften, die der Herr getan hat. Das gehört zum Nachfolger dazu, der Dienst. Josua der Diener, Josua der Wegweiser, Josua der Bekenner, Josua der Entscheider. Wieder so vier Punkte, wo ich so ganz viel gefordert habe, vermeintlich jetzt in dieser Predigt. Und manch einer denkt, das war doch wieder sehr mit dem Imperativ. Ich möchte die Predigt schließen mit etwas, wo ich vielleicht demjenigen, der sich zu viel, etwas Mut machen möchte. In der letzten Woche, als ich diese Predigt vorangetragen habe, gebetet habe, war der 90. Geburtstag von Marcel Reich-Ranitzky. Haben vielleicht der eine oder andere mitbekommen. Und ich habe in der letzten Woche ein Interview mit ihm gelesen, ein Interview, was Matthias Öpfner geführt hat. Das ist der Vorstandschef des Springer Verlages. Nicht, dass ich irgendein Reporter gekommen zum Marcel Reich-Ranitzky, da haben wir direkt den Vorstandschef des Springer Verlages geschickt, nicht? Und hat mit ihm ein Interview geführt. Und in dem Interview hat Marcel Reich-Ranitzky, der Atheist ist, das auch nochmal bekannt hat, über sein Leben gesprochen, über alles, was er getan hat und auch über seine Zukunft. Und da hat er ganz offen gesagt, er hätte furchtbare Angst vor dem Sterben. Er würde sich nur eins wünschen, fürs nächste Jahrzehnt, Gesundheit. Dass er gesund bliebe, am Leben bliebe. Jemand, der so schlau ist wie Marcel Reich-Ranitzky. So viel Literatur gelesen hat, vermutlich keiner von uns. Oder jetzt wesentlich nicht verstanden. Seine Liebe ist Christus, ich habe das alles verloren. Ich bin Nachfolger Jesu Christi. Wenn ich 90 werde, wird der Herr mir Ende so viel schenkt, weil ich eins genau zu mir kommt, nicht der Vorstandsvorsitzende vom Springer Verlag. Und ich habe auch nicht so viele Bücher gelesen wie Marcel Reich-Ranitzky, aber ich habe das ja gelesen. Damit gezeigt, dass ich Sünder bin, das eigentlich gar nichts. Aber ich habe mich für die Nachfolge Jesu Christi entschieden. Weil das so ist, wenn ich mit 90 Jahren keine Angst vor dem Tod haben muss. Und ich weiß, das Beste kommt noch. Denn ich habe einen Gott, der mir und dir zuruft, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. In all dem, was uns Nachfolger abverlangt, wir sollen uns immer wieder darüber freuen, was uns die Nachfolge schenkt in Jesus Christus, unserem Herrn. Deshalb möchte ich das heute Morgen zum Abschluss dieser Predigt euch als Gemeinde zurufen. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Amen. Wir fliegen unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft. Er bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen. Wir hören ein Instrumentalstück mit der Klarinette und wollen noch einmal nachdenken, was diese